Die EU will ihre Rohstoffversorgung absichern. Mit diesem Ziel hat das Europaparlament im Dezember 2023 den Critical Raw Materials Act beschlossen. Eine Maßnahme daraus, nämlich die Auswahl und Förderung bestimmter strategischer Projekte, wurde jetzt umgesetzt. Wie bewerten die europäische Zivilgesellschaft und PowerShift diese ausgewählten Projekte? Geht die EU damit einen Schritt in Richtung Rohstoffsicherung für die Energiewende? Und welche Probleme könnten entstehen, wenn die EU strategische Projekte wie geplant auch in Drittstaaten auswählt? Darum geht es heute im Kompass Weltwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nora Noll und ich habe heute Michael Reckort zu Gast. Er ist Referent für Rohstoffpolitik bei PowerShift und wird mit mir heute über strategische Projekte reden. Hi, Micha.
Hallo, Nora.
Wir reden heute über diese Projekte, die vor gut einer Woche, also zumindest heute, wo wir den Podcast aufnehmen, vor gut einer Woche eben veröffentlicht wurden, am 25. März, um genau zu sein. Da wurden 47 Projekte ausgewählt, die nun von der EU gefördert und prioritär behandelt werden sollen. Und bevor wir uns diese Projekte genauer anschauen, will ich noch mal kurz in Erinnerung rufen, was der Critical Raw Materials Act überhaupt ist, weil daraus ist eben diese Liste mit den strategischen Projekten entstanden. Der Critical Raw Materials Act ist eine Verordnung, die im Dezember 2023 beschlossen wurde und im Mai 2024 in Kraft getreten ist. Und mit dieser Verordnung will die EU dafür sorgen, dass keine Lieferengpässe in der Zukunft entstehen, wenn es um wichtige, also kritische Rohstoffe geht. Und über diese Verordnung hast du auch schon zweimal im Kompass Weltwirtschaft geredet. In dem Podcast Nummer 39 und Nummer 46. Und diese beiden Podcasts verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und da wurde eben schon erklärt, was der Critical Raw Materials Act alles umfasst und was so die kritischen Punkte sind, die ihr als PowerShift beobachtet. Eine wichtige Maßnahme eben aus diesem Critical Raw Materials Act sind die strategischen Projekte. Was bedeutet das überhaupt, Micha? Wann ist ein Projekt strategisch und wie sollen diese Projekte genau unterstützt werden von der EU?
Ja, vielen Dank. Strategische Projekte sind im Grunde das zentrale Instrument im Critical Raw Materials Act. Und sie sollen sichern, dass die Rohstoffzufuhr nach Europa kommt. Also im Grunde die Versorgungssicherheit der Industrie. Wir erleben im Grunde eine Rückkehr eines relativ alten Narrativs, was auch schon um 2010 sehr dominant war. Und mit diesen strategischen Projekten sollen einzelne Projekte im Bereich Bergbau, Weiterverarbeitung, Recycling und Substitution oder Substitution gefördert werden. Substitution heißt, dass ein Rohstoff, der auf der strategischen Liste der EU ist, wo 17 Rohstoffe drauf sind, darunter Kupfer oder seltene Erden oder Lithium, dass dieser ersetzt wird. Und die Projekte, die wir sehen, das ist vor allem Graphit, was künstlich hergestellt werden kann. Und was bedeutet diese Bewerbung auf den Status? Diese Projekte bekommen eine politische Priorisierung, das heißt eine politische Unterstützung. Dann gibt es schnellere Genehmigungsverfahren. Die EU verpflichtet sich oder die lokalen Behörden verpflichten sich, innerhalb von 27 Monaten Entscheidungen herbeizuführen, ob ein Projekt genehmigt wird oder nicht. Und zukünftig, das ist aber noch nicht festgelegt, soll es auch eine finanzielle Unterstützung geben. Das heißt, die Projekte, die auf dieser Liste sind, können sich bei der EU melden. Die hat einen Critical Raw Materials Board, also einen Ausschuss gegründet. Und da gibt es einen Unterausschuss zu Finanzierung. Und da können diese strategischen Projekte vorsprechen und Unterstützung bei der Finanzierung ihres Rohstoffabbaus oder der Weiterverarbeitung, Recycling oder Substitution bekommen.
Das klingt ja eigentlich ziemlich attraktiv für Unternehmen, diese ganze Förderung abzugreifen. Nach welchen Kriterien wurden die Projekte denn ausgewählt?
Ja, die Kriterienauswahl ist für uns ein bisschen die schwarze Box, die Black Box. Also im Artikel 6 des Gesetzes steht, ich lese das mal kurz vor, das Projekt würde nachhaltig durchgeführt werden, insbesondere im Hinblick auf die Überwachung, Verhinderung und Minimierung von Umweltauswirkungen, die Verhinderung und Minimierung von sozialen nachteiligen Auswirkungen durch die Anwendung sozial verantwortlicher Verfahren, einschließlich der Achtung der Menschenrechte, der Rechte indigener Völker und der Arbeitsrechte. Man hört schon, das ist relativ viel schwammig und interpretierbar in alle Richtungen. Wir als Zivilgesellschaft können sagen, hey, im Grunde heißt das höchste Standards in Europa. Unternehmen können aber auch sagen, naja, das ist hier gar nicht genau definiert, welche Standards angewendet werden sollen. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, die weder die Bewerbung selber sind transparent, noch die Bewertung. Es gibt externe Expertinnen der EU-Kommission, die sich alle Bewerbungen angeguckt haben und dann klassifiziert haben nach der United Nations Framework Classification for Resources, die eigentlich dafür aber auch nicht so wirklich geeignet ist. Auch die Liste der Expertinnen ist nicht bekannt. Und die Herausforderung, die wir sehen mit der UNFC, die auch zum Teil die Industrie sieht, ist, dass es drei verschiedene Level oder drei verschiedene Ebenen gibt, um Projekte zu klassifizieren und dass auf einer Ebene ökonomische Rentabilität und ökologische Risiken ist. Das heißt zum Beispiel, ein Projekt, was ökonomisch vielleicht gar nicht rentabel ist oder nicht so super rentabel ist, gleichzeitig aber auch ökologisch keine Risiken hat oder sehr wenige Risiken hat, könnte ähnlich eingeschätzt werden wie ein Projekt, was finanziell total super für das Unternehmen ist, aber ökologisch eine Katastrophe für die Region. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Kritikpunkt, dass wir als Zivilgesellschaft, aber auch die Betroffenen nicht wissen, sind eigentlich ihre Projekte oder wie sind sie bewertet? Und insgesamt sehen wir jetzt auch, dass sich 170 Projekte innerhalb und außerhalb der EU beworben haben, davon 124 aus der EU. Und auf der Liste sind am Ende 47 Projekte. Das heißt, wir wissen nicht, was mit den anderen 77 Projekten ist. Und wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht die Unterlagen nicht komplett eingeordnet haben oder eingereicht haben, ob sie negativ bewertet worden sind. Wenn ja, warum? Aufgrund der fehlenden ökonomischen Rentabilität oder weil sie hohe Risiken haben. Und das ist alles in allem ein sehr intransparenter Prozess.
Heißt also zusammengefasst, dass voraussichtlich auch EU-Gelder an Projekte fließen werden, ohne dass da groß die EU-Bevölkerung oder die Zivilbevölkerung der jeweiligen Mitgliedstaaten beteiligt waren?
Ja, sehr wahrscheinlich schon. Das wird wahrscheinlich dann kanalisiert über Europäische Investmentbank oder Bank für ländliche Entwicklung oder vielleicht auch nationale Banken.
Wie hätte denn eigentlich eine demokratische Beteiligung aussehen können oder wie könnte sie vielleicht auch in Zukunft noch aussehen, wenn man es anders machen will als aktuell?
Ja, eine erste Grundlage wäre offenlegen, wer sich überhaupt beworben hat. Wir haben nur aggregierte Zahlen. Wir wissen zum Teil, aus welchen Ländern wie viele sich beworben haben. Und ansonsten haben wir als PowerShift penibel recherchiert in öffentlichen Netzwerken, welche Unternehmen das selbst angekündigt haben. Deswegen haben wir eine Liste mit ungefähr 30, 35 Bewerbungen von den insgesamt 170. Zweitens ist dann auch die Bewerbungsunterlagen zu veröffentlichen. Das heißt, mindestens die Teile, die für die Öffentlichkeit von Belang sind, wie zum Beispiel ökologische und soziale Auswirkungen für die Communities. Drittens, offenlegen, wer hat eigentlich diese UNFC-Prüfung gemacht? Das heißt, gibt es dort Interessenskonflikte? Gibt es dort gegebenenfalls Gefälligkeitsgutachten? Beziehungsweise kann man diese ausschließen, weil Leute vorher im Bergbaubereich gearbeitet haben und vielleicht sogar für dieselben Unternehmen? Sowas muss halt ausgeschlossen und verhindert werden. Viertens dann auch diese Bewertung nach UNFC-Kriterien offenlegen, um zu gucken, welche Einschätzung hat eigentlich die EU gehabt. Und natürlich im Grunde auch, wenn man weiß, wer sich beworben hat, Einspruchsmöglichkeiten für die lokalen Bevölkerung zu geben. Also im Grunde auch Möglichkeiten, eigene Angaben einzugeben, was zum Beispiel an ökologischen oder sozialen Konsequenzen befürchtet wird. Und man muss im Grunde betonen, dass die Liste der strategischen Projekte noch keine Bewilligung an dieser Stelle ist. Das heißt, der Bewilligungsprozess findet weiter in den Ländern statt und es ist auch kein Ersatz für die Genehmigungsprozesse. Aber durch die politische Unterstützung durch die EU steigt natürlich der Druck auf die Behörden sehr immens, positiv Projekte zu bescheinigen, weil sie halt jetzt eine Priorisierung erfahren. Und das kann zum Beispiel auch verkürzte Eingaben, Beschwerde oder Einspruchsfristen nach sich ziehen, die dann wieder auf die betroffene Bevölkerung zurückfallen. Das ist in der Vergangenheit zum Beispiel in Barroso in Portugal auch schon passiert, dass man da Gutachten über mehrere hundert oder tausend Seiten innerhalb von 3 Tagen lesen, verstehen und kommentieren musste. Und das im Grunde untergräbt die demokratischen Prozesse.
Du sprichst Barroso an. Das ist eben ein Projekt, was jetzt auch auf der Liste der strategischen Projekte steht. Und Vorhin hast du zusammengefasst, was so die Ansprüche sind an die strategischen Projekte nach Artikel 6, dass es eben nachhaltig sein sollte, auch was soziale Aspekte genau wie ökologische Aspekte betrifft. Nun gibt es aber trotzdem ja sehr präsente, laute Kritik aus der Zivilgesellschaft, aus lokalen Communities gegen das Projekt in Barroso, wo es um Lithiumabbau geht. Könntest du genauer erklären, was sind da die Probleme und worin besteht überhaupt das Projekt?
Ja, das Projekt will Lithium abbauen im Norden Portugals und zwar durch das britische Unternehmen Savannah Resources. Und das ganze Lithiumprojekt ist auf einem alten Gelände, wo in der Vergangenheit Feldspat und Quarz abgebaut wurde, was deutlich weniger Eingriffe in die Natur war und dadurch meines Wissens auch keine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchte. Jetzt will Savannah Resources eigentlich mit dieser Lizenz weiterarbeiten und das auf einem Gelände, was von der Weltagrarorganisation FAO als besonders schützenswert, ich glaube als einziges Gebiet in Europa deklariert worden ist. Und es gibt einen großen Protest, die Leute vor Ort wollen keinen Bergbau und gleichzeitig gibt es jetzt diesen politischen Druck, weil das Projekt auf dieser Liste ist. Mehr als 15% der Aktien gehören dem deutschen Konzern AMG Critical Minerals, das zum Beispiel auch in Zinnwald sich beworben hatte, um in Sachsen dort ebenfalls Lithium abzubauen. Und sie betreiben eine Lithiumaufbereitungsanlage in Bitterfeld-Wolfen, wo sie aktuell noch Rohstoffe oder Lithium aus Brasilien verarbeiten, in Zukunft aber auch gerne europäisches Lithium weiterverarbeiten würden. Und der Firmenvorsitzende ist ein ehemaliger Manager der Deutschen Metallgesellschaft, einem der letzten Konzerne, der bis in die 1990er Jahre aus Deutschland im Ausland Bergbau betrieben hat. Und wir halten es durchaus für möglich, dass das Lithium aus Barroso dann in Bitterfeld weiterverarbeitet und in deutschen Autos landet. Und was vielleicht noch eine weitere Verbindung nach Deutschland werden könnte, Savannah Resources hat angekündigt, sich bei der Bundesregierung um eine ungebundene Finanzkreditgarantie zu bewerben. Dazu haben wir aber bisher außer der Ankündigung keine weiteren Informationen.
Worum es bei ungebundenen Finanzkreditgarantien geht, das haben wir schon mal vor längerer Zeit in einer Sendung erklärt vom Kompass Weltwirtschaft, wie das zum Beispiel Guinea gemacht hat. Und das könnt ihr gerne anhören in der Podcast-Folge Nummer 14. Die packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, danke Michael für die Zusammenfassung zu Barroso und wie eben dieses Projekt auch mit der deutschen Industrie verbandelt ist. Wenn ihr mehr zu Barroso erfahren wollt und warum es so schützenswert ist und was eben ökologische Schäden sein könnten, wenn der Lithiumabbau weitergeht, dann hört rein in die Kompass Weltwirtschaft To Go Folge, die in den nächsten Wochen erscheint. Zurück zur Liste der strategischen Projekte. Micha, wie sieht die denn nun genau aus neben Barroso? Was stehen da noch für Projekte drauf? Um welche Rohstoffe geht es und um welche Arten der Abbau- oder Recycling-Vorgänge?
Ja, insgesamt gibt es 17 strategische Rohstoffe. Dazu gehört Bauxit, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Lithium, Magnesium, Mangan, Graphit, Nickel, Platin, seltene Erden und noch ein paar weitere. Und vor allen Dingen haben viele dieser Rohstoffe gemein, dass sie in großen Mengen über China auf den europäischen Markt landen. Entweder weil sie in China abgebaut werden oder weil sie dort weiterverarbeitet werden. Jetzt rühmt sich die EU damit, dass insgesamt 14 dieser 17 Rohstoffe oder Rohstoffgruppen abgedeckt sind. Aber wenn man sich die Projekte mal genauer anguckt, dann sind das 22 Lithium-Projekte und 12 Nickel, 11 Graphit und 10 Kobalt-Projekte, also hauptsächlich Rohstoffe, die vorwiegend in der Automobilindustrie genutzt werden, und zwar für zukünftige Batterien. Und wenn man sich dann auch noch mal genauer anguckt, dass zum Beispiel Lithium bisher zu 85% aus Chile und Argentinien nach Europa kommt, Nickel zu 81% aus Finnland, Kanada und Griechenland, in Zukunft vielleicht auch mehr aus Indonesien, Neukaledonien oder Philippinen, und auch Graphit der einzige Rohstoff ist, der mit 40% aus China kommt, muss man sich schon fragen, ob diese Projekte tatsächlich die strategische Unabhängigkeit, die die EU vorgibt, von China, Russland und gegebenenfalls auch den USA, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anguckt, wirklich die Unabhängigkeit erhöhen oder ob nicht der Fokus hätte auf ganz anderen Materialien liegen müssen. Und Rohstoffe, bei denen es eine sehr hohe Abhängigkeit von China gibt, wie Magnesium, Gallium, Germanium oder seltene Erden, machen insgesamt nur 8 Projekte aus, davon allerdings allein 5 bei seltenen Erden.
Eine weitere Kritik von euch ist ja, dass es bei den strategischen Projekten oder auch insgesamt im Critical Raw Materials Act wenig um Kreislaufwirtschaft geht. Wie sieht denn da jetzt im Hinblick auf zirkuläre Wirtschaft die Liste aus?
Ja, auch da weist die Liste im Grunde große Lücken auf. Das eine Problem ist, dass nur überhaupt 10 Projekte sich dem Recycling widmen, also ungefähr 20% aller Projekte auf der Liste. Und die Projekte sind auch vor allen Dingen um Batterierohstoffe, sprich ebenfalls Nickel, Graphit, Lithium und die Recyclingprojekte. Jetzt müssen wir nicht darüber streiten, dass Kreislaufführung schon beim Produktdesign und bei der Komponentenentwicklung eigentlich anfängt. Aber man muss sagen, wir hätten uns schon deutlich mehr erhofft als nur diese 10 Projekte.
Was du vorhin auch erwähnt hast, sind die Substitutionsprojekte. Davon gibt es jetzt aktuell 2 auf der Liste. Was bedeutet denn Substitution überhaupt? Ist das sinnvoll und hätte es vielleicht mehr davon gebraucht als nur 2?
Ja, Substitution ist im Gesetz nicht so wirklich definiert. Für uns ist auch immer noch unklar, was eigentlich das heißen soll. Was wir gesehen haben, ist, dass ein Projekt Graphit substituieren soll. Das heißt, wahrscheinlich wird Graphit da künstlich hergestellt und soll dadurch den Abbau von natürlichem Graphit umgehen. Und das andere Projekt findet in Belgien statt. Da geht es um Recyclingprozess von Germanium. Was wir uns allerdings erhofft haben, wäre, dass zum Beispiel in die Natrium-Ionen-Batterie Forschung und Mittel reingegangen wären, um wertvolle strategische Rohstoffe zu ersetzen, wie zum Beispiel Lithium, Nickel, Kobalt oder Mangan, die in anderen Batterietypen Verwendung finden.
Alles klar, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Was die Rohstoffe betrifft, da werden hauptsächlich Rohstoffe diversifiziert, die eigentlich bisher sowieso nicht aus den großen Global Playern wie China, Russland oder den USA kommen. Und zusätzlich gibt es auch nur sehr wenige Projekte, die für zirkuläre Wirtschaft sinnvoll erscheinen. Jetzt will ich noch einen Blick mit dir auf die Geografie werfen. Es handelt sich ja um strategische Projekte in der EU. Aber wo genau sind die jetzt angesiedelt und welche Rolle spielen da Projekte in Deutschland?
Eine spanische Kollegin von mir hat neulich gesagt, hey, die ganzen Projekte sind eigentlich in der europäischen Peripherie. Das heißt, die Bergbauprojekte sehen wir in Spanien, Portugal, im Norden Finnlands und Schwedens und in Rumänien und Griechenland, während die Weiterverarbeitung und Recyclingprojekte eher im Zentrum sind. Frankreich, Deutschland und Belgien und Italien. Und da gibt es schon eine gewisse Asymmetrie. Was Deutschland angeht, wir wissen, dass sich insgesamt 5 Bergbauprojekte beworben haben. Neben Zinnwald Lithium war das auch Vulcan Energy. Und Vulcan Energy ist das einzige Projekt, was am Ende ausgewählt worden ist als extraktives Projekt. Und da geht es um geothermische Förderung von Lithium im Oberrheingraben.
Mehr dazu haben wir in der 2. Kompass Weltwirtschaft to go Folge zusammengefasst, die ebenfalls in den kommenden Wochen erscheint und die nochmal einen genaueren Blick darauf wirft, wie Lithium durch Geothermie überhaupt gefördert werden kann. Ein anderes Projekt aus Deutschland hatte sich beworben und ist jetzt aber aktuell nicht auf der Liste, und zwar das Abbauprojekt von Lithium im Zinnwald in Sachsen. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass das nicht auf der Liste steht?
Unsere Kollegen und Kolleginnen von der Grünen Liga freuen sich, dass es nicht darauf gelandet ist und betonen, dass auch der lokale Widerspruch und die Kritik von den lokalen Bürgerinitiativen dazu beigetragen hat. Für mich war es ziemlich überraschend, dass das Projekt nicht drauf ist, weil auch Ex-Kanzler Olaf Scholz vor Ort war und dem serbischen Präsidenten Vucic im Jahr 2023 das Projekt sogar vorgeführt hat, weil es so unter besten Sozialstandards und ökologischen Standards Bergbau betreiben soll. Das mit den höchsten Standards lassen wir jetzt einfach mal stehen mit einem großen Fragezeichen, weil wir ja nicht wissen, warum das Projekt nicht ausgewählt ist. Es gibt aber von den lokalen Bürgerinitiativen, wie schon betont, eine Vielzahl an Kritik, angefangen bei den Risiken für die Wasserversorgung und den Hochwasserschutz, der dann sich bis in die Elbe nach Dresden hochzieht. Dann gibt es vor Ort Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Gefahren für zum Beispiel Zugvogelbrutstätten. Und gleichzeitig besteht die Gefahr für Zinnwald weiterhin indirekt vom Bergbau betroffen zu sein, weil auf der anderen Seite der Grenze in Sinovec wird ein Projekt weiter betrieben und steht auf der Liste der strategischen Projekte. Und beide Unternehmen in Sinovec in Tschechien als auch in Zinnwald Deutschland streiten sich um denselben Erzkörper, wollen diesen Erzkörper von beiden Seiten bis zur Grenze abbauen Und die behördliche Zusammenarbeit ist zumindest das, was uns die Bürgerinitiativen berichten, bisher mäßig bis im Grunde gibt es das klassische Behörden-Ping-Pong. Die lokalen Behörden sagen, hey, das muss die Bundesregierung machen. Und die Bundesregierung sagt, das müssen die lokalen Behörden machen. Und irgendwo dazwischen wird es hoffentlich irgendwann eine Absprache geben, was im Grunde erklärt und überprüft, was das Bergbauprojekt in Tschechien dann für die deutsche Seite bedeutet. Und andersrum auch, sollte Zinnwald weiter fortschreiten.
Du hast jetzt vom Zinnwald geredet, davor haben wir über Barroso geredet. Bei diesen beiden Projekten geht es um Lithium und wie du schon erwähnt hast, ist insgesamt der Lithiumabbau eine ziemlich große Priorität, wenn man sich diese Liste anschaut. Warum kritisierst du diese Priorität von Lithium? Also wir hören ja immer viel über diesen Rohstoff und so nach außen hin wirkt es, als gäbe es auch einen sehr großen Bedarf.
Ja, es gibt einen sehr großen Fokus der europäischen Politik auf Lithium. Und gleichzeitig ist der große Mehrbedarf bei Lithium vor allen Dingen durch die Dekarbonisierung des Automobilsektors gedeckt. Weil wir im Grunde gerade eine Antriebswende planen, wo fossilbetriebene Autos durch Autos mit Batterien ersetzt werden. Es geht aber nicht um eine Mobilitätswende. Es gäbe im Grunde große Alternativen zu den großen wachsenden Bedarfen von Lithium. Das hieße Mobilitätswende, mehr ÖPNV, besserer ÖPNV, Fußgängerförderung in den Städten, Fahrradförderung etc. Stattdessen ist das aber eine sehr einseitige Förderung der deutschen und europäischen Automobilindustrie, ihre Rohstoffversorgung zu sichern. Das halten wir für wenig strategisch. Und unsere Kolleginnen aus Frankreich von Negawatt haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht, mit welchen Maßnahmen eigentlich wie viel Lithium auch gespart werden könnte für zukünftige Verbräuche. Und dann haben wir lange Zeit das Framing der Energiewende gehabt für Bergbau, also so eine Art Greenwashing von Bergbau. Und es wurde immer wieder gesagt, wir brauchen diese Rohstoffe für eine Energiewende. Aber für Solarzellen und für Windkraftanlagen brauchen wir an vielen Stellen ganz andere Rohstoffe und vor allen Dingen kein Lithium. Und daher würden wir weiterhin diesen starken Fokus auf Lithium kritisieren. Und wenn man schon Versorgungssicherheit sichern will für die Erneuerbaren, dann wären ganz andere Rohstoffe auf einer Prioritätenliste.
Nun wird ja bald auch noch eine zweite Liste veröffentlicht, wo strategische Projekte draufstehen, die außerhalb der EU liegen. Welche spezifischen Risiken siehst du da, wenn es eben um außereuropäische Projekte geht?
Wir sind erstmal überrascht, dass es zwei Listen gibt. Wir wissen nicht, womit das zusammenhängt. Es gibt Spekulationen, dass das mit den sehr beeindruckenden Protesten in Serbien zusammenhängt, wo Studierende ja seit Wochen auf die Straße gehen und die Regierung Vucic sehr stark kritisieren für verschiedene Dinge. Eines ist das eingestürzte Bahnhofsdach. Ein anderes ist aber auch die Mine Jada, wo Vucic sich in der Vergangenheit als Befürworter, dann vor den Wahlen als Gegner und mittlerweile wieder als Befürworter öffentlich positioniert. Und daher erstmal überraschend, dass es diese zwei Listen gibt. Was wir befürchten, ist, dass für diese Projekte außerhalb der EU noch weniger Teilhabe möglich ist. Vor allen Dingen für die betroffenen Gemeinschaften, die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es überhaupt so eine Liste geben wird und es eine politische Unterstützung für die Projekte sind, die sie zum Teil sehr stark kritisieren. Und dass auch wir als europäische NGOs und europäische Zivilgesellschaft noch weniger wissen. Und es gibt eigentlich nicht mal eine indirekte Einflussmöglichkeiten auf die EU, auf die EU-Kommission und noch weniger auf die Wahl der Expertin. Und das könnte sogar so weit gehen, dass die Projekte auf dieser Liste auch nochmal einen Druck ausüben auf die lokalen, nationalen Gesetzgebungen in den Ländern und diese auch nochmal investorenfreundlicher zu gestalten mit Blick auf Rohstoffexporte in Richtung Europa.
Stichwort Jada. Was sind denn da eigentlich die Bedenken? Warum gibt es Proteste gegen dieses Lithiumprojekt?
Eine der Hauptbefürchtungen sind die Versorgung mit Trinkwasser und dass durch den Bergbau das Wasser im Grunde durch Gift oder mit Giftstoffen angereichert wird und das die Gesundheit der lokalen Bevölkerung gefährdet. Es gibt auch Proteste gegen die Umsiedlung. Und was wir mit großem Schock gesehen haben, dass eine Kriminalisierung von WissenschaftlerInnen und ProjektgegnerInnen stattfindet. Es gab eine Seite, die Gegnerinnen oder Wissenschaftlerinnen, die zu dem Thema arbeiten, als Ökoterroristen gebrandmarkt hat. Und dass es sehr viel Drohungen gegen Personen gab, die sich gegen das Projekt ausgesprochen haben.
Wann werden wir denn erfahren, ob jetzt zum Beispiel Jada auf der zweiten Liste steht? Also wann ist mit der Veröffentlichung zu rechnen?
Wir haben keine Ahnung, wann diese Liste veröffentlicht wird und bekommen keine Informationen weder von Kommission noch von anderen.
Na, dann müssen wir mal abwarten. Ich denke, dass du und PowerShift das auf jeden Fall beobachten wird und vielleicht sprechen wir uns dann schon bald wieder und reden über die zweite Liste.
Sehr gerne und wir werden das auf jeden Fall kritisch begleiten.
Dann vielen Dank dir, Micha, fürs Gespräch und euch draußen danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.